Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. Mein Name ist Christian Zöllner und normalerweise führe ich durch diesen Podcast und das ist diesmal aber anders. Das heißt, nicht erschrecken, denn in der folgenden Stunde wird Leonie Fischer den Podcast moderieren. Das ist eine Mitarbeiterin, ständische Mitarbeiterin hier an der Burg und sie begleitet den Podcast eher im Hintergrund, schon seit über einem Jahr inzwischen und sie hat zu Gast Annika Suminka und Katharina Brenner und wird mit denen über Gleichstellung, Diskriminierung und Machtmissbrauch an Kunsthochschulen sprechen. Und ich bin dann dabei so ein bisschen im Hintergrund und schaue, dass alles gut ausgepegelt ist und übergebe an dieser Stelle an Leonie. Viel Freude damit!
Das ziemlich schief.
Das ist so ein Hurra, Hurra. Der Design-Podcast der Burg.
Ja, herzlich willkommen zu dieser nun schon 47. Folge des Hurra, Hurra Design-Podcast der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle. Ich freue mich sehr, dass heute Katharina Brenner und Annika Suminka bei uns zu Gast sind. Mein Name ist Leonie Fischer, ich bin seit 2021 schon im Hintergrund Mitarbeiterin beim Hurra Hurra Podcast. Ich bin außerdem Produktdesignerin und gerade Studentin im Master Kunstwissenschaften hier in der Burg. Statt Christian Zöllner, den ihr sonst hier immer hört, werde ich heute die Moderation übernehmen. Wir sprechen heute über Diskriminierung und Machtmissbrauch an Kunsthochschulen. Das ist ja ein durchaus brisantes Thema, wo in den letzten Jahren auch einiges schon ins Rollen gekommen ist. Es haben sich zum Beispiel viele Initiativen gegründet, die sich gegen Rassismus, Sexismus, Ableism und alle weiteren Formen von Diskriminierung einsetzen. An einigen Hochschulen gab es außerdem schon recht massive studentische Proteste und in manchen Fällen ja auch drastische Konsequenzen, wie zum Beispiel die Entlassung von Lehrpersonen. Vorab ist es mir deswegen noch wichtig zu sagen, dass wir auch in dieser Folge sicher nicht alle Aspekte dieses ja sehr vielschichtigen Themas behandeln werden können und wir auch selbst eben nur aus unserer eigenen situierten Perspektive sprechen. In den Shownotes haben wir deswegen schon alle möglichen Links versammelt, die ja einfach so eine Basis darstellen, dass sich jede auch noch weiter informieren kann. Bevor wir jetzt anfangen, wollte ich aber nochmal unsere beiden Gästinnen kurz vorstellen. Ich fange einmal bei dir an, Katharina. Du bist selbstständige Designerin, hast visuelle Kommunikation an der Universität der Künste in Berlin studiert und dort auch deinen Abschluss gemacht. Da hast du deinen Abschluss eben mit einem Projekt zu feministischen Zukünften abgeschlossen, habe ich gelesen. Und du hast außerdem schon während deines Studiums die studentische Kollektive Klasse Klima und eine Krise bekommen mit initiiert. Über eine Krise bekommen will ich heute außerdem besonders nochmal mit dir sprechen, weil es da um psychische Gesundheit in der Designausbildung geht, was ja als Thema auch definitiv auf vielen Ebenen mit Machtverhältnissen an Kunsthochschulen zusammenhängt. Letztes Jahr hast du außerdem einen Artikel zu Machtmissbrauch und Diskriminierung an Kunsthochschulen auf der Plattform futurist.org veröffentlicht. Der ist dann auch in den Shownotes verlinkt. Und außerdem mit einer Krise gekommen eine Publikation rausgebracht. Ist das soweit korrekt?
Ja, oder? Das ist korrekt.
Ja, schön. Herzlich willkommen.
Ja, cool, dass ich hier sein kann.
Ja, dann komme ich mal zu dir, Annika.
Hi.
Du hast Politikwissenschaften, Friedens- und Konfliktforschung, außerdem Geschichte an der Philipps-Universität in Marburg studiert und warst dort erst studentische Gleichstellungsreferentin und später Mitarbeiterin am Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung, außerdem Lehrbeauftragte im Bereich Geschlechterforschung und feministische Wissenschaft. Seit 2016 bist du jetzt an deiner aktuellen Stelle hier an der Burg im Projekt Fempower. Und seit Sommer 2020 außerdem als Mitglied des Sprecherinnen-Teams der Buchhoff-Kommission der Künstlerischen Hochschulen aktiv. Die Buchhoff-Kommission, habe ich nachgelesen, ist die Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen e.V.
Genau.
Ja, alles korrekt soweit?
Ja, alles ganz genau richtig. Auch danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich drauf.
Schön. Genau, es ist ja in meinem kurzen Intro vorhin schon mal klar geworden, trotz allem besteht sicherlich weiterhin großer Handlungsbedarf. Und heute würde ich deshalb gerne mit euch besprechen, wie Diskriminierung und Machtmissbrauch an Kunstschulen eben konkret angegangen werden, beziehungsweise wie ihnen schon von vornherein vorgebeugt werden kann. Und ein konkretes Beispiel dafür, was uns auch so ein bisschen zu dieser Folge inspiriert hat, ist die landesweite Umfrage zu Diskriminierungsrisiken. Und diese Umfrage ist jetzt am 10. Mai gestartet, läuft also schon. Wenn ihr das hier hört, liebe Podcast-Hörerinnen, könnt ihr gerne an der Umfrage teilnehmen. Die läuft, wie ich gelesen habe, noch bis zum 17. Juni. Genau, auch diesen Link findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Und dazu hätte ich jetzt natürlich direkt eine Frage an dich, Annika, weil du ja auch diese Umfrage bei Fempower mit initiiert hast. Für alle, die jetzt nicht aus Sachsen-Anhalt zuhören, was ist denn eigentlich Fempower? Was macht ihr und was ist für dich so das Besondere an dem Projekt?
Ja, also Fempower ist ein Verbundprojekt. Wir nennen es immer das Fempower-Netzwerk. Ist mit insgesamt mittlerweile 12 Standorten an verschiedenen Hochschuleinrichtungen oder auch Wissenschaftseinrichtungen in Sachsen-Anhalt. Das läuft seit 2016 bereits, also ein sehr langes Gleichstellungsprojekt, was selten in dieser Länge finanziert wird und eben als Verbundprojekt. Also das heißt, es gibt nicht nur die einzelnen kleinen Standorte, wie zum Beispiel hier in der Burg das Fempower-Projekt oder auch an der MLU, wenn wir in Halle bleiben, sondern wir koordinieren und strukturieren unsere Arbeit auch zusammen. Also wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, sprechen gemeinsam über Themen, was an den einzelnen Standorten gerade ein Thema ist, gucken, ob wir Gemeinsamkeiten finden, die gemeinsam auch vielleicht besser angegangen werden können, unterstützen uns auch kollegial. Und so hat sozusagen jeder Standort das eigene Programm, also jeweils für den Standort und für die jeweilige Institution, aber darüber hinaus eben dieses größere Netzwerk, wo eben auch gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsame Initiativen erdacht werden und dann umgesetzt werden. Und eines dieser Initiativen ist zum Beispiel jetzt diese Diskriminierungsumfrage, die sehr, sehr lange in der Mache war, also bis zu, ich glaube, die erste Idee war vor 2 Jahren. Und es braucht dann doch immer nicht nur viel Arbeit, sondern auch viel Organisation und Besprechungen und Absprachen, bis es dann jetzt sozusagen gestartet ist letzte Woche.
Und sag mal, wie ist das? Also die Umfrage richtet sich an Studierende und Lehrende?
Genau, für alle Mitglieder. Also sozusagen, das sind dann sowohl, wenn man studiert an einer Hochschule, als auch wenn man angestellt ist an einer Hochschule. Alle Mitglieder sind sozusagen aufgerufen, teilzunehmen, um ein breites Bild zu haben und sozusagen an 5 Standorten, an 5 Hochschulen findet es statt und zeitgleich, und wir wollen sozusagen, klar gibt es dann standortspezifische Auswertungen, aber die Idee ist auch zu gucken, wie es eigentlich landesweit aussieht, um auch sozusagen die einerseits die Unterschiede, aber vielleicht auch Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch strukturellen Gemeinsamkeiten abfragen zu können. Das Ganze wird auch wissenschaftlich begleitet und wir hoffen dann im Herbst auch eine Auswertung präsentieren zu können. Genau. Mhm.
Was für Fragen stellt ihr da in der Studie und habt ihr da irgendwie, waren andere Studien da Inspirationen für eure Studie?
Ja, also wir haben natürlich sehr unterschiedliche, kommen schon mal aus unterschiedlichen Richtungen. Wir hatten, glaube ich, alle unterschiedliche Schwerpunkte. Was uns wichtig an dieser Studie war, geeinigt haben wir uns auf jeden Fall, wir kommen natürlich sozusagen aus einem Gleichstellungsprojekt, das einen Schwerpunkt auf Geschlecht als Diskriminierungskategorie hat. Uns war aber wichtig, dass diese Umfrage also umfassender ist und sozusagen auch andere Formen von Diskriminierungen, Diskriminierungserfahrungen mit abdeckt. Deswegen ist es eine sehr intersektionale Studie, also Abfrage jetzt. Also wir haben auch andere Kategorien, die wichtig sind in dem Zusammenhang mit aufgeführt, die auch abgefragt werden. Also von den klassischen, von geografischer oder sozialer Herkunft zu, aber auch Nachfragen zu Betreuungsverpflichtungen oder andere Formen von vielleicht sichtbaren Merkmalen oder so etwas wie eine Frage von körperlichen Unterschieden. Also wir haben wirklich versucht, eine sehr breite Abfrage zu generieren. Wir haben das Ganze aber auch tatsächlich mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes besprochen. Also wir haben das denen vorgelegt und haben sozusagen das begleiten lassen. Aber inspiriert von natürlich auch vielen anderen. Also ich glaube, eine ganz, ganz tolle, und ich glaube, an der UdK habt ihr das, glaube ich, auch mal oder eine Referentin dazu mal eingeladen, zu dieser Studie, diese Art School Differences, oder?
Ja, genau.
Genau, und da, also das ist tatsächlich etwas, auf das ich mal gestoßen bin, irgendwann mal in der Recherche, und ich war total begeistert davon, wie umfassend die dort eigentlich auch gearbeitet wurde, mit welcher Idee und Hintergrund.
Mhm. Ja.
Du hast es gerade auch schon angesprochen, dass es ja 5 Hochschulen umfasst und nicht alle davon sind ja Kunsthochschulen.
Genau.
Und ich habe mich dann natürlich direkt gefragt, inwiefern ihr vielleicht auch aus euren privaten Erfahrungen, aber auch grundsätzlich aus deiner Arbeit jetzt Unterschiede seht. Was sind denn die Schwierigkeiten, die jetzt besonders an Kunsthochschulen auftreten? Gibt es da Spezifika?
Was ich glaube, dass es an Kunsthochschulen schon auch schneller zu Diskriminierung und Machtmissbrauch kommen kann, weil die Verhältnisse so persönlich sind oder weil die Schulen oder die Klassen oder Kurse oft sehr klein sind. Das heißt, man arbeitet eng zusammen. Es gibt irgendwie, ja, vielleicht ist es auch so die Kultur der Kunsthochschule, dass man irgendwie so freundschaftlich und locker miteinander ist. Gleichzeitig aber gibt es natürlich Hierarchien und viele tun aber so, als würde es die gar nicht geben. Und ich glaube, das macht es besonders gefährlich, weil die besonders schnell auszunutzen sind, wenn sie nicht sichtbar sind. Und ich glaube, dass dadurch passiert es relativ schnell. Also auch wenn ich oft über Sachen Diskriminierung erzählt habe bei FreundInnen, die an anderen Universitäten studieren, also ihren klassischen Universitäten, haben die mal erzählt, ach, sowas besprichst du mit deinen Lehrerinnen, also sowas machst du mit deinen Lehrerinnen, Bier trinken. Das fanden die total absurd, weil da gibt es halt diese riesen Vorlesungen und da ist man gar nicht in so einem persönlichen Verhältnis. Und ja, ich glaube, das schützt dann auch so ein bisschen dieses professionelle Verhältnis, das man da hat.
Wie würdest du denn, Annika, aus deiner Studienerfahrung jetzt, wo du ja auch schon sehr viel in der Gleichstellung aktiv warst, das jetzt vergleichen mit was du hier in deiner neuen Position jetzt an der Burg erlebst?
Ja, das ist genau das, was Katharina eigentlich gerade schon mal angesprochen hat. Ich komme halt von so einer großen klassischen Volluniversität, also ein riesiger Studiengang, mit Sicherheit auch einige ProfessorInnen, auf die ich weniger Lust hatte, aus inhaltlichen oder aus anderen Richtungen oder Gründen heraus. Und dann wechselt man einfach, dann besucht man andere Kurse, dann spezialisiert man sich auf einen bestimmten Bereich. Ist natürlich auch nicht schön, weil man dann Einschränkungen hat. Und gerade in der Geschichtswissenschaft war das auch nicht so einfach, die ein bisschen kleiner war, wo dann schon relativ schnell deutlich wurde, okay, da hinten sitzt also die Feministin. Also auch die Geschichtswissenschaft ist auch sehr konservativ. Und da fiel man dann schon immer sehr schnell auf mit anderen Meinungen. Aber genau, es ist sozusagen einfach breiter aufgestellt, es ist auch anonymer, also auch Anonymität kann ja auch Schwierigkeiten mit sich bringen, in dem Fall ist es manchmal vielleicht auch, kann man sich mehr verstecken oder man verschwindet sozusagen mehr dann im Hintergrund. Und als ich dann jetzt hier an die Burg gewechselt bin, natürlich erstmal auch nicht als Studierende, sondern dann eben als in einem Projekt, das sozusagen dezidiert schon Gleichstellung auf der Fahne sich geschrieben hat, musste ich tatsächlich auch erstmal verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Also wie funktioniert Prinzip Kunsthochschule? Und da war ich am Anfang total erstaunt. Also ich habe mich mit sehr vielen Studierenden erstmal auseinandergesetzt und zugehört, was die so erzählen und gemerkt, dass da ein ganz anderes Verhältnis von Nähe und Distanz zum Beispiel ist. Diese Klassenstruktur, auch diese Vorbildfunktion, die ProfessorInnen haben und auch haben sollen, also gerade in diesen Kunstklassen, also dass man sozusagen bei jemanden studiert, das ist ja auch so eine ganz große, ja, ein ganz wichtiger Schritt sozusagen, zu sagen, ich komme aus der und der Klasse, von der und der Person. Dann einfach die kleine Klassenstruktur, viele Konsultationen, also viel mehr Betreuung auch, das Verhältnis ist sehr viel enger, als ich das in meinem Studium je hatte. Und das kann ja alles total produktiv sein. Also genau das ist ja die Schwierigkeit bei so Nähe- und Distanzverhältnissen, dass Nähe auch sehr produktiv sein kann. Also ich kann jemanden inspirieren, ich kann jemanden direkt fördern, ich kann irgendwie Möglichkeiten erschließen, vielleicht eben auch durch so eher informellere Dinge. Aber das birgt halt gleichzeitig ein ganz, ganz großes Risiko. Mhm. Denn sobald ich diese formelle Ebene verlasse, lade ich natürlich auch, also gibt es mehr Einfallstore, glaube ich. Und die muss man in so kleineren Institutionen, in denen man eben auch gerne familiärer oder näher miteinander arbeitet, vielleicht auch das Studium, das auch braucht, dass man so arbeitet, einfach mehr aufpassen. Man trägt einfach mehr Verantwortung nochmal.
Mhm. Ich glaube, deswegen ist es total wichtig, über diese Hierarchien zu sprechen, auch in einem Lernraum und erstmal zu sagen, okay, was gibt es hier an Machtverhältnissen und darüber zu diskutieren, wollen wir überhaupt diese Hierarchien haben, brauchen wir die, damit dann auch klar wird, wie diese Hierarchien ausgenutzt werden können. Also das ist wichtig. Und was ich noch dazu fügen wollte, ist, ich glaube, das Problem ist auch gerade so an Kunsthochschulen, dass wenn man zum Beispiel an der Uni kommt, um Illustration zu studieren zum Beispiel oder ein Musikinstrument zu lernen, dass man dann eigentlich nur eine Person hat, mit der man das dann machen kann, oft. Und wenn man sich mit der Person nicht versteht, dass es total schnell zum Problem wird und man auch total abhängig ist dadurch von der Person und nicht einfach sagen kann, nee, das passt mir jetzt nicht, ich mache jetzt Film. Was ja aber dann total oft passiert. Also ich kenne total viele Leute, die kommen mit dieser einen Idee an die Uni, die wollen unbedingt Illustration zum Beispiel studieren und sind dann unzufrieden, und werden diskriminiert oder entmutigt und fangen dann an, etwas anderes zu machen, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber erstmal schade ist, dass sie nicht die Möglichkeit bekommen. Und ja, deswegen glaube ich, ist es total wichtig, auch diese Möglichkeit von einem Gaststudium an einer anderen Universität, also so einem Austausch zwischen den deutschen Kunsthochschulen zu stärken und auch von so einem Hochschulwechsel zu fördern, weil ich glaube, dadurch kann man so Situationen dann auch schneller entweichen. Also so als Notlösung erstmal.
Aber klar, genau das ist ja auch das Problem. Also noch schlimmer ist es ja sozusagen auch bei Situationen, wie zum Beispiel in der Buchhoff-Kommission sind wir ja künstlerische Hochschulen, das heißt auch Musikhochschulen. Und auch in den Musikhochschulen ist das eben auch ein ganz großes Thema. Und dann hast du dich spezialisiert auf ein Instrument und dann wechsel mal von der Oboe zu einem anderen Instrument. Das geht halt nicht so schnell. Und was gleichzeitig aber auch nicht nur die Hochschule betrifft, sondern dann das spätere Berufsfeld. Also man trifft in bestimmten Sparten immer auf dieselben Leute. Und das ist sozusagen, glaube ich, das, was an der Hochschule schon im Kleinen passiert, hat man dann häufig später auch in den Karrieren, in Berufssparten später, dass bestimmte Systeme so eingespielt sind, dass es darauf ankommt, wer wen kennt, dass man es sich nicht verscherzen will, dass man die Plätze haben will und dass man, wenn man mal ein böses Wort oder wenn man mal etwas, wenn man Kritik äußert oder tatsächlich auch in den Konflikt geht, dass sich das in der weiteren Berufsperspektive einfach mal vorziehen kann, dass man dann die schwierige Person ist, dann ist man die konfliktreiche Person. Da weiß man nicht genau, ob man mit der nochmal zusammenarbeiten möchte. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem, dass in bestimmten Berufssparten, die häufig in Kunsthochschulen ausgebildet werden, noch mal krasser ist.
Und das fängt ja auch schon, bevor man an die Hochschule kommt, eigentlich an. Ne? Also es zieht sich zwar auch durch das Studium dann später in den Berufsverlauf, aber gleichzeitig existieren ja die ganzen Diskriminierungsformen auch schon außerhalb der Hochschule und führen vielleicht auch gerade erst dazu, dass eben, ja, vielleicht noch nicht immer ganz so diverser Pool an Menschen dann an so einer Kunsthochschule landet. Da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, wie kann man vielleicht daran rütteln, dass so auch gerade was die Zugänglichkeit von Kunsthochschulen angeht, direkt ein offenerer Rahmen vielleicht geschaffen wird? Oder auch vielleicht, Katharina, wie hast du das erlebt, als du dich für die Kunsthochschule beworben hast? Du hast schon gesagt, du wusstest irgendwie nicht, soll ich mich das jetzt wirklich trauen, eine Mappe zu machen, diese extrem hohen Hürden in dieses System Kunsthochschule reinzukommen und dann ja vielleicht auch das Gefühl, jetzt bin ich hier eine der auserwählten Personen und jetzt darf ich hier auf keinen Fall kritisieren, dagegen sein, mich umentscheiden. Wie war das für dich?
Ich glaube, Das Auswahlverfahren an Kunsthochschulen hat extrem viele Hürden. Also einmal, genau, muss man den Mut haben, sich zu bewerben und auch die Zeit. Also so eine Mappenvorbereitung, das dauert ja auch Monate und man braucht auch das Geld für die Materialien, also für zu den Orten zu fahren. Am besten braucht man auch schon Kontakte, die einem sagen, ja, so muss das aussehen, damit du genommen wirst. Oder die Kontakte sich vielleicht sogar vorher schon mal in eine Klasse oder in einen Kurs reinzusetzen, um so einen Einblick zu bekommen. Also auch sozusagen, ja, so internes Wissen. Also Sophie Vögele von der Art School Differences Studie hat das Hot Knowledge genannt. Also dieses Wissen, was eigentlich voll viele gar nicht haben und dadurch nicht angenommen werden. Genau, und dann in dem Auswahlverfahren selbst passieren ja dann auch sehr viele Diskriminierungen dadurch, dass die Kriterien sehr offen sind und frei, was ja auch erstmal was Positives sein kann, diese Freiheit. Zum Beispiel werden ja auch Studierende aufgenommen, die jetzt nicht unbedingt ein Abitur haben müssen. Genau, aber diese Freiheit und auch dieser Druck, schnell entscheiden zu müssen für die Lehrenden in dem Moment, kann halt schnell dazu führen, dass sie eher Menschen auswählen, die ihnen ähnlich sind, also die einen ähnlichen Habitus haben, also sich ähnlich verhalten und sprechen, ähnlich aussehen oder ähnlich sind zu den Studierenden, die schon an der Uni da sind, was nicht gerade dazu führt, dass es diverser wird. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, was ist gutes Design oder gute Kunst? Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist total diffus und ich war total verwirrt. Was wollen die eigentlich haben oder was suchen sie oder was sind Fähigkeiten, die ich mitbringen muss? Und ich glaube, also das ist für mich immer noch total diffus und unklar, weil das darüber auch nicht während des Studiums gesprochen wird. Also ich habe irgendwie gehofft, wenn ich dann da bin, dass wir darüber sprechen, warum sind besondere Trends gerade zeitgenössisch, warum wird das als gut und das als schlecht bewertet und diese Fragen wurden mir dann gar nicht beantwortet. Deswegen habe ich meine Bachelorarbeit dann auch, also meinen Theorieteil darüber geschrieben, weil ich das irgendwie für mich auch klären wollte und habe auch verstanden, dass halt viele Kriterien von gut oder schlecht halt ja so historisch gewachsen sind und sehr an so modernistischen, westlichen Verständnissen von Design hängen. Also sowas wie Dieter Rams Thesen für gutes Design, also gutes Design ist schlicht und funktional und universell oder neutral, was auch total ein schwieriger Begriff ist. Genau, ja. Mhm. Aber das war mir natürlich erst noch gar nicht klar, als ich mich beworben habe. Für mich war das einfach nur total diffus, was die wirklich wollen und warum ich jetzt auch ausgewählt wurde. Also ich habe mich auch so gefühlt, als hätte ich im Lotto gewonnen, bevor meinem Studium. Nachher dann nicht mehr.
Ja, ich glaube, ich hätte noch mal eine Frage, weil du gerade deine Abschlussarbeit aufgebracht hast. Was genau hattest du dann für eine Fragestellung und wie hast du die bearbeitet?
Also meine Fragestellung war, was war gutes Design? Eine feministische Kritik. Genau, und ich habe mich damit auseinandergesetzt, also auch mit diesen Thesen von Dieter Rams für gutes Design, weil ich das Gefühl habe, die existieren sehr unterschwellig noch in dieser Institution, also auch in meiner Uni, der UdK. Und darüber wird aber gar nicht gesprochen. Und ich wollte die so kritisieren aus einer feministischen Perspektive, aus einer antirassistischen Perspektive und auch aufdecken, wie schwierig die sind. Und genau, habe dadurch dann, habe die mithilfe von kritischen Texten, von Sheila Levon de Bretville zum Beispiel, die eine feministische Designerin ist aus Amerika, dann kritisiert und gleichzeitig auch feministische Strategien aufgeführt, wie man an Design rangehen könnte. Weil ich glaube nicht, dass die Antwort ist, neue Kriterien zu erschaffen, die irgendwie besser sind. Weil ich glaube, es gibt nicht das gute Design oder das schlechte Design, sondern hier darüber zu sprechen, was können Herangehensweisen sein, Strategien, auch Strategien, Feedback zu geben. Genau, und da habe ich dann verschiedene Strategien wie Partizipation oder undiszipliniertes Design aufgeführt. Genau.
Eine Sache, die da auch jetzt gerade schon so ein bisschen anklang und was mir auch bei der Recherche nochmal total aufgefallen ist, ist, dass sehr oft eben ja die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten an vielen Kunsthochschulen schon gibt, aber dass es ja viele andere Diskriminierungsformen gibt und ja, zumindest zu meiner Zeit an der Bauhaus-Universität Weimar gab es jetzt keine Stelle meines Wissens, die sich dezidiert zum Beispiel antirassistisch engagiert hätte. Und an der UdK gibt es nun ja so eine Stelle. Mhm. Was denkst du, wie sowas auch in den Strukturen der Hochschule dann noch besser vielleicht eingebracht werden kann? Wie funktioniert es mit der Stelle an der UdK? Arbeitet ihr auch in der Lehre mit, wie das zum Beispiel jetzt bei Fempower passiert? Mhm. Oder wie schafft man das, dass es eben nicht nur auf so einer Beratungsebene verbleibt, sondern eben auch so strukturell in die Inhalte vielleicht mit reinrutscht?
Ja, das ist total die gute Frage. Also der neue Diversitätsbeauftragte der UdK, Mudlo Ögen-Hamas, ist jetzt seit Februar an der UdK und es war als Folge sozusagen der Antirassismus-Proteste an der UdK beim letzten Rundgang entstanden. Also es war eine Forderung von den Studierenden, die das sozusagen hart erkämpft haben, auch schon seit Jahren, aber jetzt ist es dazu gekommen, was sehr erfreulich ist, wirklich eine spezielle Person dazu zu haben. Ich habe nämlich auch schon so aufgehorcht, Annika, als du erzählt hast von der Studie und dass ihr ja eigentlich in den Projekt seid, das sich um Gleichberechtigung kümmert, aber diese Themen behandelt, und dachte ich mir so, ja, es müsste ja eigentlich auch ganz viele von so Projekten geben zu verschiedenen Formen von Diskriminierung. Mhm. Ich glaube, der ist gerade auch dabei, seine Rolle erstmal so selbst zu definieren, weil so seine, also er spricht auch so von so einer Vorreiterrolle, weil es einfach noch nicht so viele Personen gab, die bisher diese Aufgabe gemacht haben, und er ist auch dabei, mehr Leute einzustellen, also zu versuchen, das Team zu erweitern, also für mehrere Diskriminierungsformen, weil er jetzt speziell für Antirassismus eingestellt wurde. Und ja, an verschiedenen Punkten anzusetzen, wie zum Beispiel Workshops zu schaffen für Lehrende, dass sie sich mit Antidiskriminierung aussetzen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wie man auch dann, wo es dann auch inhaltlich werden kann oder wo Lehrende auch verstehen kann, was halt eigentlich... Ja, was hat mein Feedback, das ich den Studierenden gebe, damit zu tun, mit Rassismus oder Diskriminierung zu tun? Ja, das wäre auf jeden Fall ein Punkt.
Ja, ich glaube, das kommt dann schon zu zwei Punkten, die ich eigentlich auch dich ganz gerne noch fragen wollte, Annika. Also erstens mal, gibt es denn so eine Person auch an der Burg, die sich jetzt klar mit Rassismus als Diskriminierungsform beschäftigt? Und dann auch noch, ja, was du gerade meintest mit der Lehre, welche Möglichkeiten gibt es an der Burg, dass ProfessorInnen und generell Lehrende sich weiterbilden können? Habt ihr da zum Beispiel bei Fempower auch was im Programm? Oder wo muss das stattfinden? Ne? Also,
auf jeden Fall. Also es ist eine gute Frage, genau. Ja. Fempower ist ein Gleichstellungsprojekt, das tatsächlich laut EU-Träger Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern herstellen soll. Also sozusagen einen dezidierten Auftrag hat. Aber für uns in unserer alltäglichen Arbeit gehört eben ein bestimmtes Verständnis dazu, das eben intersektional ist. Also es reicht eben nicht nur, sich zu denken, okay, wir beschränken uns auf die Kategorie Geschlecht, sondern wir schauen uns schon die Verwobenheit mit anderen strukturellen Diskriminierungskategorien an. Aber es gibt tatsächlich an der Burg jetzt dezidiert niemanden, der so etwas ist wie an der UdK. Es gibt aber sehr viele Bestrebungen. Ich habe schon das Gefühl, dass es ja zum Beispiel das International Office gibt, das offen ist für sich auch genau solchen Themen auch widmet. Genau. Aber davon ganz abgesehen ist, glaube ich, die Frage, wie funktioniert eigentlich so etwas, und darum geht es ja, Präventionsarbeit, also wenn man darüber redet, wie kann man Lehrende einbinden in wie kann man zum Beispiel irgendwelche Workshops oder Weiter- oder Fortbildungen machen? Das sind tatsächlich ganz schwierige Sachen. Also Hochschulen und die Kunsthochschule ebenfalls, das sind ja sehr fluide Räume. Das heißt, viele kommen und gehen. Also man ist als Studierender 2-3 Jahre hier. Ebenfalls auch Lehrende sind vielleicht mal 3-6 Jahre dann im Höchstfall hier. Und man muss sozusagen gucken, dass man eigentlich Präventionsarbeit die ganze Zeit betreibt. Also es hilft ja nicht, dass wenn ich einmal die Runde mache und mit jeder Person einmal gesprochen habe, dann ist irgendwie 2 Jahre rum und dann sind aber alle Leute schon wieder ausgewechselt. Das heißt, so etwas wie die UDK, tatsächlich eine Stelle zu schaffen, sich zu überlegen, ich gehe in die Struktur und schaffe Personal, ich schaffe Ressourcen, ich schaffe Zeit, Kontingente für so eine Arbeit, ist ganz, ganz toll, weil die meiste Arbeit tatsächlich ja immer ehrenamtlich passiert. Also die Personen, die sich engagieren, die sehen, hier ist ein Problem, hier ist ein Systemfehler, daran muss man arbeiten, das kommt immer obendrauf. Also die sind sowieso schon eingebunden in ihre wirklich knappen Zeitkapazitäten. Und wenn man dann Lehrenden sagt, und übrigens, am Wochenende habe ich noch einen Workshop für dich organisiert und in 2 Wochen darfst du dann die Fortbildung machen, dann denken die sich ja, wann soll ich irgendwie schlafen und essen, vielleicht Kinder versorgen oder irgendetwas anderes noch machen. Also das wichtigste Mittel, glaube ich, um gute Präventionsarbeit zu machen, ist, Zeit einzuräumen, die auch möglich ist zu nehmen, Räume zu schaffen, zu diskutieren, also erstmal eine Sprache auch zu finden darüber. Also ich habe das Gefühl, wenn wir über Diskriminierung reden, dann gehen alle roten Lampen an, als ob das etwas ist, über das man nicht wirklich reden kann. Also weil jetzt wird es heikel. Jetzt müssen wir alle vorsichtig sein und ganz, ganz langsam laufen und gucken, was wir reden und wie wir es sagen. Und das fängt zum Beispiel eben bei der Sprache an, wie fehlerfreundlich bin ich, wie schaffe ich es, einen Diskurs am Laufen zu bringen, der nicht darauf beruht, dass sobald man sagt, ey, das, was du gerade gesagt hast oder das, was in deiner Lehre da gerade passiert ist, ist nicht cool. Sobald man das sagt, dann nicht gleich sozusagen auf Abwehr zu gehen, sondern zu wissen, wir kritisieren Verhalten, wir kritisieren Situationen, wir kritisieren vielleicht nicht erstmal die Person. Weil man hat oft das Gefühl, es wird sofort die Person kritisiert, sobald ich etwas sage, anstatt das Verhalten oder das Gesagte. Also es gibt so viele kleine Schraubstellen, an denen man schon arbeiten muss. Aber es muss ja Zeit, der Raum und die Sprache erstmal dafür da sein.
Und natürlich gerade auch in einem Kontext, wo Menschen ausgebildet werden, die oft vermittelt bekommen, ich muss mich hier als totale Persönlichkeit irgendwie in dieses Studium reinbringen und ich muss vom ersten Semester an irgendwie eine Künstlerin-Persönlichkeit darstellen und später bin ich Professorin. Natürlich gehe ich dann erstmal davon aus, dass wenn ich kritisiert werde, dass ich in allererster Linie als Person kritisiert werde. Mhm. Ich glaube, da hängt es dann auch wieder viel zusammen.
Ich wollte noch sagen, dass halt, was du auch schon meintest, Annika, dass diese ganze Arbeit dann ehrenamtlich gemacht wird und halt auch hauptsächlich von den Studierenden und von Betroffenen. Und ich glaube, das ist total das Problem, weil die ja sowieso schon unter den ganzen Druck und den Diskriminierungen leiden und dann auch die ganze Arbeit machen müssen. Genau, und da würde ich mir total wünschen, dass die Leute, die nicht betroffen sind oder die auch Zeitkapazitäten übrig haben, was halt dann hauptsächlich auch die ProfessorInnen vielleicht sind, dass die sich engagieren und die Gruppen bilden und was machen oder die anderen auch unterstützen dabei, ihre Beschwerden loszuwerden oder etwas dagegen zu verändern. Und ich glaube, dass man da ganz schnell an den Punkt kommt, wie die Universität aufgebaut ist und strukturiert ist, weil, genau wie du schon sagst, warum engagieren sich die Lehrenden nicht noch am Wochenende? Ja, weil die sowieso schon total viel zu tun haben. Also gerade der Mittelbau, also genau. Die künstlerischen MitarbeiterInnen, die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, die sind ja sowieso schon total unterbezahlt und überarbeitet. Und im Gegenteil, also wie ich das jetzt von der UDK kenne, zu den ProfessorInnen. Und ich glaube, also da müsste man halt auch mal ran, so wie bezahlt man die Lehrenden, was gibt es da für Hierarchien und wieso überhaupt? Und ich glaube, wenn man da was zum Positiven verändert, dann haben die Leute vielleicht auch mehr Zeit und Lust, sich zu engagieren und was zu verändern.
Ja, das ist eine total schöne Überleitung, glaube ich, auch zu deiner Arbeit, weil du dich ja wirklich in deinem Studium schon sehr viel engagiert hast und eben auch 2 Kollektive bzw. Initiativen in der UDK ins Leben gerufen hast, mit ins Leben gerufen hast und da wollte ich natürlich dich auch einfach mal fragen, wie es dazu kam und aus welcher Situation heraus das geboren wurde und auf welche Arten ihr da aktiv wurdet oder vielleicht auch immer noch seid.
Ja, also ich glaube, dass diese Initiativen beide entstanden sind, weil wir sehr, sehr verwundert waren darüber, dass es gar kein Angebot gab. Also bei der Klasse Klima halt zur Klimakrise, dass da niemand drüber spricht, dass das nicht Teil von Lerninhalten ist, dass unsere Universität an sich nicht daran arbeitet, nachhaltig und klimagerecht zu werden. Und bei einer Krise bekommen eh nicht. Also dass nicht über Diskriminierung, psychische Gesundheit oder Ausschlussmechanismen gesprochen wird. Und dann dachten wir einfach, ja, dann müssen wir das wohl selber anbieten. Was auf der einen Seite total schön und empowernd ist, sowas dann auch zu machen, und auf der anderen Seite auch total problematisch, weil wir natürlich unsere ganzen Stunden da ehrenamtlich rein investiert haben und das natürlich auch nur machen können, weil wir halt so privilegiert sind, dass wir Geld von unseren Eltern zum Beispiel bekommen und diese Zeit überhaupt haben, uns zu engagieren. Mhm. Genau, und ja, also das war so, glaube ich, so die Grundlage, wie das alles losging. Und also mit dem Kollektiv, mit dem ich gerade noch sehr aktiv bin, also mit einer Krise bekommen, war das eigentlich auch gar nicht erst eine Idee, dass wir irgendwie eine Gruppe werden, sondern wir hatten in einem Text von unserer Theorieprofessorin Katrin Peters, die auch sehr tolle Seminare anbietet zu diesen Themen, Texte geschrieben über Ungleichheit und Diskriminierung in verschiedenen Bereichen, also der Pandemie, im Bereich der Identitäten und der Kunsthochschule. Und dann ist eine Publikation entstanden aus diesen Texten, die wir dann als Gruppe umgesetzt haben. Und das war so ein bisschen der Startpunkt, auch mit anderen Kollektiven und Gruppen in Verbindung zu kommen. Zum Beispiel wurden wir dann von der HGB, von der Machtmissbrauch-Initiative, dort eingeladen, Texte vorzulesen an dem Wessenfreiheit-Aktionstag. Und es war für uns tatsächlich eher so ein Tool, mit anderen Unis und Gruppen in Kontakt zu kommen und auch ins Gespräch zu kommen über diese Themen, weil die sind ja an allen Kunsthochschulen ähnlich, und das ist ja auch total wichtig, sich da zu vernetzen, weil da muss man nicht immer von vorne anfangen, sondern kann auch seine Erfahrungen teilen. Mhm. Genau.
Und wie sah dann eure Zusammenarbeit mit der Institution Hochschule in dem Sinne aus? Gab es da durchmischte Reaktionen? Habt ihr da Schwierigkeiten auch erlebt, dann eure Lehrveranstaltung dann so zu machen, wie ihr das machen möchtet?
Also das Tolle ist an der UdK, ist, dass es vieles ja nicht geklärt und organisiert. Also diese Freiheit konnten wir nutzen, dass das Programm vom Studium Generale aber auch gezielt studentische Formate fördert. Und genau, dadurch hatten wir diese Möglichkeit, das dort anzubieten und auch Leistungspunkte zu vergeben. Was ja auch total wichtig ist,
total. Ne?
Dass die Studierenden sich dann auch deswegen auch wirklich Zeit nehmen können für die Themen. Das war total toll, und das wird an sich total positiv aufgenommen von der Hochschule. Die freuen sich total, wenn Studierende Seminare machen, aber sie nutzen es auch schnell als Aushängeschild. Mhm. Also gerade bei der Klasse Klima waren wir dann so direkt die Ansprechperson für Klimafragen und wurden dann auch so in sowas wie dem Leistungsbericht genannt, wo wir halt gar nicht bezahlt wurden früher. Und da wird es dann total schnell problematisch, dass man dann zum Aushängeschild für etwas wird, was die Uni gar nicht wirklich erbringt, also dass man ausgenutzt wird für das Image, und ja, das wird dann ziemlich schnell schade und auch fehlleitend, dass Leute dann denken, ach, ich gehe an diese Uni, weil die scheinen sich ja total zu engagieren, und das ist dann eigentlich gar nicht der Fall.
Ja. Aber es ist ganz interessant, oder? Also genau dieses, was wird wann zum Aushängeschild? Mhm. Weil natürlich so positive Projekte total toll sind, dann eben zu nutzen als Aushängeschild. Ich frage mich nur manchmal, warum ist es kein Aushängeschild, dass ich aktiv als Hochschule sage, ich setze mich aktiv gegen zum Beispiel sexualisierte Gewalt und Diskriminierung aus. Ich bin eine Hochschule, die das macht und setzt das sozusagen als ein großes Aushängeschild. Da hat man bei dem Thema hat man eher oft das Gefühl, dass Hochschulen eher reagieren mit, ich will aber nicht die sein, die, also dann sieht es ja so aus, als ob wir tatsächlich ein Problem haben, und wir haben ja eigentlich kein Problem. Wenn wir uns jetzt ganz viel, ganz öffentlich damit beschäftigen, haben wir dann anscheinend ein Problem damit. Also so ähnlich wie bei euch diese Stelle jetzt geschaffen wurde, als, wie du es auch erzählt hast, als Reaktion auf eine Kritik, die von Studierenden geleistet wurde, Okay, dann machen wir jetzt eine Stelle. Also anscheinend haben sie jetzt alle entdeckt, dass wir ein Problem haben. Jetzt machen wir mal schön eine Stelle irgendwie, oder? Ist ja total toll. Mhm. Aber
auch gefährlich dann, ja,
genau, dass das nichts passiert. Ja, das, und man muss halt sozusagen erst einmal die öffentliche Kritik ansprechen. Also es reicht nicht, dass eine Institution ja darum weiß, dass sie nicht anders ist als die Mehrheitsgesellschaft, in der wir uns alle bewegen, die eben genau diese Diskriminierungsstrukturen hat und natürlich sich dieselben in der Hochschule auch befinden, und man von sich auch sagt, okay, wir sind natürlich nicht anders als alle anderen, wir schaffen diese Strukturen, sondern darauf warten, bis sozusagen der Protest kommt, bis der große Knall, wie zum Beispiel in München an der Musikhochschule kommt oder irgendwo anders. Und das ist natürlich keine gelungene Präventivarbeit, Präventionsarbeit. Also zu warten, bis der große Knall kommt, bevor der große Protest kommt, der meistens von Studierenden organisiert wird, die das noch nebenbei machen müssen, sondern halt Präventionsarbeit stellen und Strukturen zu schaffen, weil man darum weiß, was eigentlich das Problem ist.
Ja, ich glaube, da fließen so ganz viele Punkte ineinander. Also erstens, dass auch in meiner Wahrnehmung Kunsthochschulen sich gerne eben als sehr selbstreflexive und offene und diverse Orte präsentieren und dann eben aber nach innen vielleicht doch einfach das gar nicht immer so, ja, dem gar nicht so gerecht werden können. Und auf der anderen Seite dann eben auch, dass gerade wenn dann aus der Studierendenschaft eben Initiativen oder Protest kommt, dann aber, wenn es keine proaktive Arbeit von der Institutionsseite gibt, eben auch so viele lose Enden entstehen. Und dass eben vielleicht auch Daten oder Inhalte im Sand verlaufen, die eigentlich ja auch genutzt werden können. Ich weiß nicht, inwiefern ihr vielleicht damit unterschiedliche Erfahrungen gemacht habt oder
Na, gerade diese losen Enden, die du gerade, also dieses Wissen, das verloren geht, das finde ich, sehe ich ganz viel bei eben so studentischen Initiativen. Also es gibt studentische Initiativen, die sich gründen und die halt ein Anliegen haben und dann jetzt gerade vielleicht Zeit haben oder es so dringend ist, dass man sich Zeit dafür nimmt. Und die sind dann aber in 2 Jahren vielleicht gar nicht mehr da. Und dann fängt sozusagen die nächste Gruppe an damit und hat vielleicht aber genau das gleiche Thema oder genau das gleiche Problem, weiß aber gar nicht, in welchen Fußstapfen sie da eigentlich tritt. Mhm. Und da bräuchte es eigentlich sozusagen Möglichkeiten auch für studentische Initiativen, sich irgendwie, keine Ahnung, so ein eigenes Gedächtnis, Protestgedächtnis oder so zu bauen, dass sie sozusagen wissen, was passiert hier eigentlich. Also zum Beispiel hier in der Burg ist ja der Stura 1 Jahr lang tätig. Das ist super kurze Zeit. Also in der Zeit, in der sie sich erstmal gefunden haben, dann wissen, was für alle Aufgaben es gibt, dann ist es schon wieder fast wieder Zeit für die nächste Wahl. Also es ist super schwer, glaube ich, wenn man politisch aktiv werden möchte, sich in dem wirklich sowieso schon sehr harten und sehr leistungsstarken Studium dann noch die Zeit und die Freiräume zu nehmen, politische Anliegen nach vorne zu bringen. Mhm. Also deswegen war ja auch, meintest du vorhin auch, es darf nicht an Studierenden hängen bleiben. Mhm. Also, und es darf auch nicht
an unbezahlte Arbeit,
hängen bleiben. Genau. Mhm.
Ja. Ich glaube, genau an dem Punkt ist es halt wichtig, wenigstens sowas wie Tutorinstellen einzurichten. Also zum Beispiel ist das jetzt bei der Klasse Klima passiert und das hilft total, dass halt einfach sich konsequent Leute mit dem Thema befassen und auch das Wissen weitertragen. Mhm. Gerade wenn so Strukturen geschaffen werden, dass es immer eine Person gibt, die schon länger da ist und wieder geht. Also sowas hilft auf jeden Fall. Und sowas einzurichten wie so ein Wiki, wo dann so Forderungen oder vielleicht auch so technisches Know-how oder Erfahrungsberichte einfach auch gespeichert werden können und gesammelt werden können und weitergegeben werden können, weil das, was innerhalb einer Universität passiert, passiert ja auch an den anderen Universitäten. Also das halt auch über die Hochschulen wegzuteilen. Mhm.
Und inwiefern würdest du, Annika, jetzt sagen, dass so eine landesweite Umfrage, wie ihr sie jetzt macht, da vielleicht auch solche losen Enden aufnehmen, aber vielleicht dann auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene wirksam werden kann? Was erhofft ihr euch da?
Ich glaube, das, was sozusagen die Umfrage auf jeden Fall so ein bisschen bringt, was aber eine zweischneidige Situation auch ist, ist, dass wir so mit solchen Umfragen Datenlagen schaffen können. Also Wir können Zahlen bieten. Wenn ich in hier oder woanders, in anderen Forumsituationen oder Gesprächen oder Diskussionsformaten darüber rede, dass es halt, dass eine Kunsthochschule, auch an Kunsthochschulen es Diskriminierungsfälle gibt, dass es Machtmissbrauch gibt, dass es mit Sicherheit auch Fälle von sexualisierter Gewalt geben wird, dann ist häufig die Frage, ja, aber wer ist das denn? Dann nennen Sie mir bitte mal Zahlen. Also wir kennen keine Fälle. Oder das habe ich noch nie gehört, wissen wir ja nicht. Und natürlich, wie bei all solchen Themen, ist die Dunkelziffer immer höher als das, was tatsächlich dann irgendwo mal ankommt. Also bis tatsächlich Hochschulleitungen und so weiter überhaupt erfahren, dass es hier konkrete Probleme gibt, das ist schon ein ganz kleiner Prozentsatz nur. Und wir haben natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mit so einer Umfrage ein vielleicht ein bisschen deutlicheres Bild zeigen können, dass es Diskriminierungsfälle gibt, dass es ein Risiko gibt für und an welchen Einfallstoren, an welchen Schnittstellen Hochschulen präventiv aktiv werden müssen und die Augen aufmachen müssen, dort aktiv zu werden. Denn das große Problem ja auch ist, die Fälle, die überhaupt sichtbar werden, die überhaupt zählen, sind meistens schon Grenzüberschreitungen, die ganz extrem sind. Aber alle kleinen Mikroaggressionen, alle kleinen vorherigen Schritte, da haben wir irgendwie gelernt, drüber wegzugucken, sie nicht anzusprechen, abzutun, also irgendwelche Systematiken entwickelt, das noch gerade okay zu finden. Also den Spruch fand ich jetzt echt nicht gut, aber ich fand ihn gerade noch okay. Mhm. Den werde ich nicht gleich an irgendeine Stelle bringen. Und unser Ziel ist sozusagen damit ein bisschen ein breiteres Bild zu machen und auch einfach Öffentlichkeitsarbeit. Also das Thema ist jetzt da. Mhm. Und ob jetzt alle dran teilnehmen, ist sowieso die Frage. Also man sieht es auch bei Hochschulenwahlen, nicht alle nehmen teil. Aber es hat sozusagen eine Sichtbarkeit, die super wichtig ist. Und auch dieser Podcast ist total toll, weil es eine Sichtbarkeit für dieses Thema bietet.
Ja, ich finde, das Thema Sichtbarkeit ist auch gerade so in ganz pragmatischen Bereichen so problematisch. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass als ich meinen Master jetzt hier an der Burg im Lockdown angefangen habe, eben sehr lange gebraucht habe, um überhaupt erstmal zu wissen, wo sind denn hier die Räumlichkeiten, wo sind denn hier die Menschen, an die ich mich wenden kann, wie sind überhaupt die Strukturen, wie sind die Zugänge. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade dadurch, dass jetzt Menschen ihr Studium digital angefangen haben, vielleicht da auch ganz viel unausgesprochen oder ungesehen geblieben ist. Und da hätte ich vielleicht so ein bisschen, auch gerade wenn ich an die Website der Burg denke, wenn ich versuche, auf der Website der Burg rauszufinden, an wen ich mich wenden kann, wenn ich Diskriminierung erfahren habe, wenn ich nach der Gleichstellungsbeauftragten meinen Studiengang suche, dann ist das, obwohl die natürlich gekennzeichnet sind, gar nicht so einfach. Und ich finde es da auch so schade, dass es ja gerade an Hochschulen, die sich ja irgendwie eine Gestaltungskompetenz sich damit auskennen und die haben, dass ja vielleicht auch dann gar nicht so sehr genutzt wird, wie es eigentlich könnte, oder?
Ja, voll. Also es war tatsächlich auch eines, ein größeres Projekt, das wir, glaube ich, 2017 sogar schon mal angegangen hatten, aber auch auf Initiative einer Studentin aus dem Kommunikationsdesign, Sihi Lee, die zu uns gekommen ist, jetzt, glaube ich, schon einen Masterabschluss hat und schon lange arbeitet. Und sie hat erzählt, sie weiß es nicht, wer ist eigentlich für mich da, wenn ich irgendetwas habe. Und genau diesen Spruch, wir sind für euch da, hatten wir dann sozusagen aufgegriffen und also genau, auf Grundlage von ihrer Initiative haben wir dann diesen Flyer, wir sind für euch da, gemacht in zwei Auflagen. Der ist mittlerweile auch schon veraltet, der muss mal wieder neu aufgelegt werden. Aber genau diese Form Sichtbarkeit, wo kann ich mich hinwenden, wer ist eigentlich für mich zuständig, wird zum Beispiel auch in der Umfrage abgefragt. Und da sind wir auch ganz gespannt. Weiß überhaupt jemand, dass es eine Gleichstellungsbeauftragte gibt? Weiß jemand von den MitarbeiterInnen da, dass auch sogar der Personalrat zuständig ist, wenn sie Probleme haben? Also es gibt so ganz viele Strukturen schon immer, aber dass man weiß, dass das die Orte sind, an denen ich tatsächlich auch Gehör vielleicht finden könnte, wissen viele nicht. Mhm.
Ich glaube, da ist auch ein Problem, dass also an der UdK ist es so, dass es sehr viele nebenberufliche Frauenbeauftragte gibt, die jeweils in den Fakultäten zuständig sind. Und die gar nicht unbedingt vielleicht so gut dafür geeignet sind, also sich wirklich auch gar nicht auskennen. Also meine Erfahrung war, dass da gar kein Wissen über bestehende Beschwerdestrukturen war oder das Problem ist auch, dass die natürlich auch verwickelt sind. Die sind ja auch in der Lehre, das heißt, die sind KollegInnen, mit denen, über die man sich beschwert und das dann auch das, was gesagt wird, auch weitergetragen wird. Das musste ich zum Beispiel erleben. Ja. Und das ist total problematisch. und ich glaube, das ist total wichtig, dass es da unabhängige Stellen gibt, genau, wo man sich dran wenden kann, zum Beispiel sogar deutschlandweite Stellen, wo man nicht das Gefühl hat, das wird direkt weitergetratscht oder das hat direkt Konsequenzen für mich. Und diese Stellen müssen auch irgendwie anonym sein, dass man da geschützt werden kann, weil man halt, wie wir schon vorhin besprochen haben, halt, dass es alles super eng ist und dass es halt auch Konsequenzen für das für die eigene berufliche Bahn haben kann.
Total. Ja. Also im Gespräch hier auch mit dem aktuellen Stura hatten wir auch genau war genau dieser Punkt von Ihnen. Es braucht sozusagen eine anonyme, also nicht eine anonyme, aber sozusagen eine Stelle, die nicht in der Lehre tätig ist, die nicht in kollegialer Verbundenheit mit jemandem steht, die auch extra ausgebildet wird für diesen Bereich. Also das ist ja auch eine ganz, ganz bestimmte Form zu reagieren. Und das Wichtigste bei allen Fällen von irgendwie Diskriminierung oder Gewalterfahrung ist, dass die erste Person, die, also die Art und Weise, wie die erste Person reagiert, der ich es erzähle, auf die kommt es an. Und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt und da steckt eine ganz enorme Verantwortung drin, dass diese Stellen dann auch funktionieren. Denn wenn, wir wissen, die Dunkelziffer ist höher als das, was tatsächlich später gesagt wird, aber selbst dann, wenn es gesagt wird, braucht es eine adäquate Reaktion und Verfahrenswege, die transparent sind. Wo klar ist, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich das erzähle?
Also. Und da kann man eigentlich nicht jemanden einstellen, der oder die da eigentlich gar nicht für ausgebildet ist. Genau. Und das ist ja aber eigentlich der Fall.
Ja.
Und was ich auch noch sagen wollte zu der Studie, ich bin total gespannt, was die Folgen davon sein werden oder auch die Reaktionen, weil wir hatten jetzt letzte Woche mit Sophie Vögele von der Art School Difference Studio gesprochen, während unseres Blog-Seminars. Und die Studie ist jetzt auch schon ein bisschen her, das war 2014/16. Sie hat heute erzählt, dass die war damals beauftragt von 3 Schweizer Kunsthochschulen, von staatlichen Geldern auch. Und die haben aber die Ergebnisse, die, naja, also die rassistischen Strukturen aufgedeckt haben zum Beispiel, halt gar nicht akzeptiert und die Studie gar nicht anerkannt und sie auch versucht zu entlassen, also das Forschungsteam. Und das finde ich total krass, wie schnell das auch dann gefährlich werden kann, für einen selbst, vielleicht auch für die Psyche, weil das natürlich auch eine enorme Belastung ist, sich zu beschweren und den ganzen Backlash davon zu bekommen. Aber auch, wie absurd das ist, dass wenn, also diese Institutionen wollen diese Studie oder sie sind vielleicht unter Druck vom Staat, diese Studien anzufertigen und dann, wenn sie da sind, noch gar nicht, also das gar nicht wahrhaben wollen, was da eigentlich da ist als Problem.
Ja, da empfehle ich auch immer gerne, vielleicht könnt ihr das ja auch in die Links mit reinnehmen, das von Sarah Ahmed, das Complaint-Buch, das ja gerade erst vor ein paar Monaten, sogar letztes Jahr, rausgekommen ist, das genau zeigt, was passiert eigentlich auch mit der Person, die diese Beschwerdewege geht. Also wie schwer das ist, auch durch die Institutionen zu kommen, als auch einfach Beschwerdeführerin für eine andere Person. Also dass man da auch, das sind nicht die die most wanted Position in einer Fakultät oder in einer Institution, so, ja, okay, ich mach's. Da ist man dann häufig, ach, das ist die Person, die Troublemakerin, die Feministin. Genau, jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen, sie kommt in den Raum und so. Also es sind ja ganz, da steckt ja auch so ganz viel negative Konnotation dahinter, die dann und Vorurteile, die dann eine Person auferlegt bekommt, die eben mal was sagt oder die sich mit diesen Themen beschäftigt. Das ist, glaube ich, auch schwierig. Und häufig sind es halt auch eben Personen, die entweder, es sind häufig weiblich gelesene Personen, die das sowieso traditionell, das ist ja eine Form von Care-Arbeit, also ich kümmere mich um diese Institution, ich gucke, dass es allen gut geht. Oder Personen, die eben selbst auch ganz massiv von anderen Diskriminierungsformen betroffen sind. Und das ist schlimm, dass das sozusagen genau die sind, um die es geht, die selbst handeln müssen.
Gerade natürlich auch, weil das ja auch dann wieder Rückwirkungen haben kann, wie man professionell gewertet wird. Also gerade, wenn ich mich für andere stark mache, dass das dann ganz schnell vielleicht bedeutet, vielleicht bist du ja jetzt total parteiisch und dann leidet vielleicht plötzlich auch meine Arbeit darunter. Ne? Also das hattest du auch erzählt von der...
Von der Studie.
Von der Studie.
Mhm. Ja, ich meine, es braucht ganz schön viel Privilegien, um sich das auch zu trauen. Oder, weil ich glaube, wenn du finanziell nicht so unabhängig bist, dann kommst du da schnell in Schwierigkeiten, wenn du weißt, ich lege mich gerade mit Personen an, die sehr viel Macht haben in einer bestimmten Welt. Was bedeutet das dann für mich? Bekomme ich dann überhaupt noch Jobs oder wird zum Beispiel, werden Lügen über mich verbreitet, weil die sauer sind auf mich? Also sowas kann ja total schnell passieren. Und ich glaube aber, dass man sich nicht so sehr einschüchtern lassen sollte, weil es gibt sehr, sehr viele Personen, die das auch total wichtig finden, dass man sich beschwert, und mit denen sollte man sich verbünden. Aber es braucht auch ganz schön viel Mut und Privilegien, glaube ich, um das dann auch durchzusetzen.
Und ich glaube, das ist ja auch das sozusagen, was ihr gerade macht an der UTK, mit diesem eine Krise bekommen, ist, glaube ich, auch noch die andere Seite von diesem, also einerseits weiter beschweren, weiter kritisieren, auf jeden Fall nicht aufhören, nur weil es sozusagen Gegenwind kommt, aber auch, und das ist die andere Seite, und das macht ihr da ja total toll und versuchen wir auch, andere Strukturen zu schaffen, also andere Versionen von dem, was ich kritisiere, aufzeigen, andere Lehrseminare machen, ein anderes Verhältnis im Team, eine andere kollegiale Umgangsweise zu schaffen. Also sozusagen in dem kleinen Kreis, sozusagen, der mir zur Verfügung steht, über den ich vielleicht auch mit anderen gemeinsam verfügen kann, dort versuchen, nicht mitzumachen bei einem Spiel, das sozusagen eben immer Menschen hat, die ohnmächtig sind und Menschen, die halt sehr mächtig sind, sondern halt neue Strukturen schaffen, Alternativen schaffen, am besten bezahlte Alternativen. Genau, ich glaube, das ist so die andere Seite, die da total wichtig ist, kreativ, utopisch neue Räume sich zu erschließen.
Sag gerne, ja.
Ich glaube, dass da studentische Seminare auch total viel Potenzial haben, weil ich habe da total gemerkt, dass wir total viel voneinander lernen können einmal, dass wir dafür gar nicht unbedingt die Lehrenden brauchen und dass was total wichtig ist, ist dann, sich Expertinnen von außerhalb zu holen. Aber dieses Wissen haben die Lehrenden oft auch gar nicht selbst. Also ich finde es total einen spannenden Raum, wo man auch nochmal neu über Hierarchien und wer bringt wem was bei und was wollen wir eigentlich lernen, sprechen kann und das auch in Frage stellen kann. Ja.
Ja. Genau. Annika, sag doch gerne.
Ein kleiner Hinweis noch, weil all diese Themen, nämlich von alternativen Formen und so weiter, war zum Beispiel ja auch Teil unseres Komplizinnen-Symposium letztes Jahr. Und wir haben gerade, falls es wen interessiert, auf unserer Website auch noch ein paar Podcasts dazu, also kleine Aufnahmen aus diesem Hörfunk-Symposium, das wir damals gemacht haben, wo es genau auch um die Art und Weise geht, auch zum Beispiel als Lehrende zu reflektieren. Ich bin nicht fehlerfrei, ich komme nicht mit dem, wie hat das meine Kollegin ausgedrückt, Frieda Nastold, ich komme nicht mit dem Rucksack voll Wissen, sondern wir suchen uns selber gemeinsam die Bücher aus dem Regal.
Ja, ich glaube, das ist ein total schönes Schlusswort. Christian hat hier gerade schon die 50-Minuten-Marke hochgehalten. Deswegen würde ich sagen, danke ich euch einfach sehr herzlich für dieses super interessante Gespräch. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da wart und bin auch total gespannt, wie es weitergeht, sowohl bei einer Krise bekommen, als natürlich auch hier in der Burg mit der Umfrage. Und will nochmal alle ermutigen, da auch wirklich dran teilzunehmen, die hier aus Sachsen-Anhalt zuhören. Und würde sagen, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Danke.
Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.